Ja, recht herzlichen Dank nochmal an die Runde. Spannende Themen. Professor Rube hat es zuerst auch bemerkt. Toll, dass so viele unterschiedliche Fraktionen da zusammenkommen und ihre Meinungen dazu abgeben und die unterschiedlichen Sichtweisen natürlich auch darstellen. Und die sind dadurch gegeben, dass wir alle das Ganze ein bisschen anders betrachten und aus anderen Richtungen betrachten. Ich möchte vielleicht mit dem Magister Munte anfangen, mit der Diskussion, Präsident der FAMIG. Was fehlt Ihnen, was hat Ihnen gefehlt in der gesamten Darstellung?
Ja, vielen Dank einmal für die Einladung, auch dass ich hier für die FAMIG auch Stellung nehmen darf. Gefehlt hat mir in dem Sinn eigentlich weniger etwas. Ich habe gemeint, Herr Dr. Seifried, Sie gehen jetzt schon raus, aber Sie sind Gott sei Dank wieder da, weil ich glaube, da möchte ich einmal einhaken, das ist einmal der erste Punkt. Zuerst einmal ist es eine ganz andere Veranstaltung als sonst, was mich sehr freut, weil wir sehr in die Praxis auch hineingehen und nicht über irgendwelche Sachen sprechen, die vielleicht für uns eh nicht möglich sind umzusetzen. Und da möchte ich gerne noch zurückkommen. Vielleicht ein Punkt, Arzneimittel haben ihren Wert, Innovationen haben ihren Wert. Ich möchte mal nochmal klarstellen, dass auch im Gesundheitssektor jetzt, was die Arzneimittelausgaben betrifft, nichts explodiert ist. Das ist einmal vielleicht wegen Hochpreisigkeit und Hepatitis C-Therapien und neue Lipid-Therapien und Onkologika im Spital. Hier muss ich auch sagen, dass wir das gut managen. Ja, die Pharmawirtschaft ist hier bereit und solidarisch natürlich auch dementsprechend zu unterstützen. 2016 allein mit 125 Millionen Euro, um eben auch neue innovative Therapien rasch in Österreich den Patientinnen und den Patienten zur Verfügung zu stellen. Und was meine ich damit? Die Pharmawirtschaft in Österreich versucht, die neuen Medikationen sehr rasch in Österreich auf den Markt zu bringen. Das heißt, wenn man natürlich sehr rasch hier in Österreich am Markt sein will, kommt es natürlich zwangsläufig auch zu Diskussionen über die Kosten. Und ich denke, was wir alle gelernt haben aus der Hepatitis C-Debatte, aber auch aus anderen Debatten, wenn wir uns über die Medien da diese Kostendebatten ausrichten, dann schadet das uns allen und verängstigt nur einen, nämlich die Patienten und Patientinnen. Gerade in Ihrer Debatte, Hochachtung noch einmal, was Sie da durchgemacht haben, weil wir mussten uns sehr oft auch von den Chefs aus dem Hauptverband anhören, dass das Kostentreiber sind und Explosionen kommen hier. Oder dass Sie die Kostentreiber sind in dem Rahmen. Also es ist mir hier sehr wichtig zu sagen, die Pharmawirtschaft ist solidarisch und es explodiert nichts. Die Kostenentwicklung am Arzneimittelmarkt ist aus unserer Sicht unter Kontrolle. Jetzt komme ich zu den Daten. Horizon Scan. Neue Therapien kommen auf der einen Seite. Also wir können uns gut anschauen, welche neuen Therapien kommen. Dann könnten wir uns zusammensetzen frühzeitig und könnten sagen, ja, die kommen, was könnten das für uns bringen, was kostet es, aber was bringt es auch? Und das könnten wir in der gesamtheitlichen Darstellung uns anschauen und dann könnten wir auch mit den Experten das evaluieren, wie wir uns einen Stufenplan vielleicht auch überlegen könnten, wie wir das nutzen können und wie wir es auch gleichzeitig evaluieren, Stichwort Register, andere Thematiken, wie wir dann auch den Benefit genauer feststellen können. Und die Pharmawirtschaft will, dass natürlich die Arzneimittel eingesetzt werden, aber auch richtig eingesetzt werden, Stichwort Adherence und Compliance, damit auch die Wirkung, die festgestellt worden ist durch die klinischen Studien, auch optimal natürlich auf die Bevölkerung dann auch abzuleiten ist. Deswegen auch unser Wunsch hier, diese Daten, diesen Datenschatz, das Gold des 21. Jahrhunderts positiv zu nutzen, gemeinsam zu nutzen in den Rahmenbedingungen, um die es geht, um entsprechend hier auch zu sehen, wie wir in der Therapie des Diabetes oder jetzt bei den Impfungen oder in anderen, bei der COPD stehen mit anderen Ländern, um auch zu lernen, wo wir vielleicht nicht ganz dort sind. Also das wäre auch ein Punkt dazu. Und zu Ihren Punkten, das kann ich nur 1000%ig unterstützen, dass das nicht zielführend ist. Ich kenne sehr viele von früheren Besuchen, auch Chefärzte, die sich einen sehr guten Job machen. Möchte ich gar nicht sagen, dass die einen schlechten Job machen, aber es sind teilweise natürlich auch unterschiedliche Teams, die dann in der Bewilligung sitzen. Dann gibt es Teams, die dann weitergeleitet werden, weil am Nachmittag die. Und da ist natürlich auch eine unterschiedliche Bewilligungspraxis manchmal. Und ich glaube, wenn man hier in der Kommunikation auch darauf denkt, und darauf hoffen wir auch, wenn Zusammenlegung der Kassen kommt, dass es dann vielleicht einheitlicher ist und dass dann vielleicht wir uns alle daran halten können und dass Sie dann auch für Ihre Patientinnen und Patienten die richtige Message haben. Und eben von solchen administrativen Themen, die zusätzlich dazu kommen, Kommunikation, Zeit, die sie da investieren, dass sie von dem wegkommen, weil wir kennen den Trend, der geht einfach weg vom Kassenarzt. Die Ärzte wollen das nicht mehr. Die wollen halt einfach Wahlarztstellen machen, die wollen ihr eigener Herr sein, die wollen diese administrativen Tätigkeiten nicht und die wollen auch nicht, dass sie dementsprechend dann irgendwelche Befehle oder Verordnungsthemen bekommen, wo Sie uns ja sehr schön gesagt haben, Herr Doktor, dass das eh eigentlich der Arzt allein verantwortet und auch entscheiden kann. Also ich glaube, mir hat in der Diskussion nichts gefehlt. Ich glaube, dass wir hier in manchen Bereichen sehr praktisch und gut unterwegs waren und dass wir uns wahrscheinlich manchmal mehr Gedanken machen sollten, diese Praxisthemen zu lösen, als dass wir wahrscheinlich sagen, ja, wie schaut Gesundheit 2050 irgendwie aus? So ein Alpbach-Thema hätte ich jetzt was gesagt. Also, dass wir von dem wegkommen und hier wieder in der Praxis ein bisschen mehr diskutieren. Danke.
Ja, danke für die Stellungnahme. Praxis, Bewilligungsärzte sind mittlerweile Mangelware, muss man sagen. Da gibt es einige Stellen, die frei sind. Das ist ein Problem. Sicherlich werden wir in Zukunft auch mit der Geschwindigkeit der Bewilligung haben wir immer wiederum zu schaffen. Professor Agnetter, Sie machen Seminare über die Erstattung in Österreich. Ich nehme an, dass da auch Bewilligungsärzte zu Ihnen kommen.
Leider eher weniger.
Bitte, erzählen Sie uns darüber.
Grundsätzlich, glaube ich, ist ja in der Politik immer so, dass das, was verkauft wird, in der Regel das Teil im Hintergrund beabsichtigt. Also dieses Boxensystem ist ja seinerzeit verkauft worden, um den raschen Zugang zur Innovation zu ermöglichen. In Wirklichkeit kann man sich das vorstellen, das ist ein großer Trichter. Da oben die häufigen Patienten sollen das Billige aus der Klammer auf generischen, Klammer zu Grünbox bekommen. Und nach unten, wo die Patienten mit irgendwelchen Regeltexten nach Möglichkeit ausgedünnt werden, wo bürokratische Hürden eingebaut werden, damit der Arzt sich das nach Möglichkeit abgewöhnt, es zu verschreiben. Da bleiben dann halt ein paar Hartnäckige über und die kann man dann halt auch zahlen, weil am Schluss sind es eh so wenige. Und bei der roten Box sind es am Schluss fast gar keine mehr, weil das wird ja rundweg abgelehnt. Und das ist genau das Problem. Das Problem ist, es kann ja nicht der Boxenstatus entscheidend sein für die Verordnung. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist, man muss zurückkommen auf das, was man eigentlich will. Und das, was man will, ist im ASVG ja festgelegt. Die Gesundheit fördern, stärken, wiederherstellen. Das ist das Ziel. Wenn wir über dieses Ziel reden, müsste man dieses Ziel messbar machen. Jetzt haben wir gehört, es gibt ganz tolle, super Computersysteme, Big Data, wir haben Horizon Scanning, wir haben HTA. Aber wir wissen nicht einmal, wie viele Menschen in Österreich Masern geimpft sind. Wir haben eine aus meiner Sicht idiotische Diskussion über den Nutzen von Impfungen. Das ist wissenschaftlich zigtausendfach bewiesen, dass diese Diskussion ist entbehrlich, die verunsichert nur. Das, was wir aus meiner Sicht brauchen, ist, wir müssen wegkommen von allen diesen überbordenden, schwierigen, komplizierten Dingen, die einsichtig sind, weil halt jeder seine Partikularinteressen vertritt, dorthin, wo das Interesse des Patienten nämlich liegt. Der Patient will wieder gesund werden. Der will nicht alles für alle, ganz sicher nicht. Der Patient will das, was ihm am ehesten hilft. Und das, was ihm am ehesten hilft, das können nur zwei Leute bestimmen. Sein behandelnder Arzt und er. Der Arzt muss es aussuchen auf Basis der Information, die er von seinem Patienten hat. Und er muss dem Patienten erklären, was er dann zu erwarten hat, an Nutzen, an Risiken, an Komplikationen. Und dann wird gemeinsam entschieden. Ja, es mutet ja für mich grotesk an, dass wir auf der einen Seite über personalisierte Medizin reden, aber der personalisierten Entscheidung eine klare Absage erteilen. Ja, wir machen Horizon Scanning, wir machen Datenanalysen, die immer nur vom Bevölkerungsmittelwert oder von irgendwelchen statistischen Fallzahlen, Fallgrößen ausgehen. Ja, wenn Sie sich einmal Absterbe oder sagen wir es besser, positiv besetzt Überlebenskurven von Karzinomtherapien anschauen, ja, die klaffen ja für die einzelnen Patienten massivst auseinander und dann gehen wir fair und vergleichen die Mittelwerte. Ja, also ich glaube, diese Entscheidungen, und das wird die personalisierte Medizin noch stärker wieder dorthin zurückbringen, wo wir weggegangen sind, nämlich zu einer individuellen, personalisierten Entscheidung im Dialog Arzt mit betroffenem Patient. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es die Kollegen können, dass die auch ressourcenverantwortlich damit umgehen, einerseits, und dass die Patienten nicht unbedingt alles haben wollen.
Ja, danke für die klare Stellungnahme. Personalisiert, ganz klar, steht im Vordergrund. Wie schaut es denn da aus mit der Altersstruktur unserer Bevölkerung? Wir werden deutlich älter, die Altersstruktur verschiebt sich, die Patienten werden älter. Und wenn es da um die Personalisierung geht, wie wirkt sich denn das auf die Daten aus, vielleicht, Dr. Popper?
Ja, so, dass wir nicht nur Mittelwerte rechnen. Also, um es jetzt ein bisschen zuzuspitzen, würde ich jetzt sagen, das ist circa so, wie wenn ich Ihnen sage, Sie verschreiben nur Aspirin. Nein, also Gott sei Dank eben geht es nicht darum, nur Mittelwerte zu rechnen, sondern ich habe es in meinem Vortrag gesagt, es geht um die Diversität. Das heißt, wir müssen uns, und da möchte ich noch ein bisschen sozusagen, um die Diskussion zu beleben, sagen, ich bin total bei Ihnen. Also wenn ich zum Arzt gehe, will ich wissen, was der Arzt, die Ärztin sagt. Dann will ich sagen dürfen, was ich mir denke, auch als Laie, als Medizinischer. Und dann entscheidet man, es fehlt mir aber der dritte Aspekt. Idealerweise müssen Sie ja in der Praxis dann nicht einmal die Studie machen, ob das Mittel eben wirkt, sondern Sie greifen auf Informationen zu. Und ich glaube, und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, was wir leisten müssen, ist, dass wir diesen Dialog Patient-Arzt mit sehr viel besseren Informationen und Systemen unterstützen, dass der Arzt, die Ärztin dann die Entscheidung eben treffen kann, ganz speziell auf die Situation. Aber sozusagen, es gibt einen dritten Teil und da fühlen wir uns zuständig und da komme ich eben auf diese alternde Gesellschaft, auf die sehr unterschiedlichen Aspekte zurück. Wir müssen, glaube ich, immer mehr Informationen sammeln, um in diesem Arzt-Patient-Gespräch zur Verfügung zu stellen, was könnte das jetzt bedeuten. Und zwar nämlich praktisch, nicht irgendwelche super Big-Data-Tools, sondern wenn da vor mir sitzt der Patientin und der weiß eben, dass das ein schwieriger Patient ist, weil der ein Suchtproblem hat, dann hätte ich gerne die Information, wie diese Therapie für solche Patienten wirkt und nicht allgemeine Weisheiten, dass die klinische Studie eh super gelaufen ist für irgendwelche ausgewählten 10 gesunden, also sonst gesunden Patienten. Also wir müssen diese Diversität auch in diese Daten reinbringen und auch da bin ich bei Ihnen, wenn Sie sagen, Sie sind praktische Ärztin, ich bin sozusagen praktischer Big Data Mensch, also dieses Larifari mit, wir lösen jetzt alle Probleme mit automatisierten Watson-Systemen, ist ein völliger Blödsinn. Horizon Scan zum Beispiel ist eine wichtige Sache, nicht in der Arztpraxis, sondern in der strategischen Planung, wo wollen wir hin, was wollen wir entwickeln, weil wir sehr oft zum Beispiel mit Pharmafirmen das Thema haben, wo soll man investieren? Das ist ja auch nicht so, dass die Pharmafirmen jetzt sagen können, du, wir entwickeln einmal alles und dann schauen wir. Sondern das wäre ja schon auch ganz nett, wenn man gemeinsam darüber diskutieren würde, wo wollen wir uns denn hin entwickeln. Zweites Thema ist eben zielgerichtet. Das heißt, ich glaube, es werden sehr viele Therapien sinnlos gemacht. Ja? Und das ist sehr schwierig festzustellen, sage ich jetzt einmal als Laie, weil sie einfach nicht wirken, weil eben die Wirksamkeit sich da nicht einstellt. Da müssen wir, glaube ich, sehr viel mehr Aufwand darauf auch verwenden, Daten zu erheben und zu schauen, wo wirkt es. Weil ich eben weder den Providern, also den Pharmaunternehmen, noch irgendwem anderen unterstellen will, dass man das als Hobby macht, sondern wir haben eh gehört, das sind große Nebenwirkungen. Also ich glaube zum Beispiel auch hier der Ansatz, alle gemeinsam zu schauen, dass das zielgerichteter ist, dass die Ressourcen, aber eben auch Nebenwirkungen minimiert werden, Ressourcen besser eingesetzt werden. Ich glaube, da haben wir auch viel zu tun und da können eben diese Dinge auch da helfen.
Danke, ich möchte noch ganz kurz auf die Kassenärzte zu sprechen kommen, weil ja das wirklich in den nächsten, ja, es ist schon ein Problem, aber wird noch ein größeres Problem werden, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe zuerst auch einen Einwand von Professor Radner gehört, Kassenärzte haben einen Vertrag mit ihrer Kasse, darf man den Vertrag anzweifeln, darf man den Vertrag kritisieren, darf man den Vertrag hinwerfen?
Na, hinwerfen kann man in jeder Zeit, das ist also schon ganz klar. Aber dieser Vertrag ist ja den Kollektivvertragen nachgebildet. Es gibt einen Art Gesamtvertrag, das ist der Vertrag, der also hier zwischen Ärztekammer und Krankenversicherungsträger abgeschlossen wird und daraus resultiert dann der Einzelvertrag. Und natürlich diese Regelungen da drin, die werden eben so durch Kollektiv geregelt und brauchen aber die Zustimmung beider Seiten. Und das ist das, was Sie gesagt haben und an den Krankenkassen kritisiert haben, die könnten das nicht, wenn die Ärztekammer da nicht zustimmen würde. Also man muss also dem einen starken Regel vorschieben und dass diejenigen, denen es in der Praxis dann Schwierigkeiten macht, die sollten auch an der Gestaltung dieser Verträge mit dabei sein. Und sie brauchen nur reihum in Österreich schauen. Es kommt immer darauf an, welche Fachgruppe am besseren da berücksichtigt ist, und das hängt jeweils aber von demjenigen ab, der an der Spitze steht, in welchem Fach er angehört. Ist sehr menschlich, aber es muss ausgeglichen werden, es muss über alle Fachrichtungen also gleich werden, und dann können also solche, wie es empfunden wird, Schikanen von den Kassen gar nicht entstehen, weil denen muss man vorbeugen. Und ich höre immer wieder, dass Ärzte von den Krankenkassen bei diesen amikalen Gesprächen gedroht wird auf Verkündigung des Vertrages, wenn sie kein Generikum oder bestimmte Generika nicht verschreiben. Aber keiner sagt, wann es tatsächlich so ist. Und ich bin also schon zu solchen Gesprächen dann mitgegangen. Man hat mich also hier mit eingeladen. Kein einziges Wort ist diesbezüglich von den Krankenkassen, also da hier gefordert. Wenn sowas tatsächlich vorkommt, dann müssten die den Rückhalt kriegen durch ihre Vertretung, dass das gar nicht stattfinden kann, weil das ist nicht richtig. Das ist also hier unrecht. Und dem müsste man also hier Regeln vorschieben. Aber darf ich vielleicht noch eins dazu sagen, wenn wir von den Krankenkassen sprechen. Das ist ja die größte Patientenorganisation jeweils, die es gibt. Die vertreten die Patienten. Und die Wortwahl, das Wort hat auch eine große Bedeutung. Wenn wir da gesehen haben, dass geschrieben wird, die Krankenkassen machen Gewinn. Die Krankenkassen machen keinen Gewinn. Sie haben Überschüsse. Gewinn macht eine kaufmännische Vereinigung, die Geschäft machen will. Aber mit Patienten macht man kein Geschäft. Ja? Und daher kann das höchstens Überschüsse sein, ja? Aber kein Gewinn. Und das spielt also schon im Hintergrund, wie man es auffasst, der Regelung. Sie machen aber auch keine Defizite, weil sie großartige Leistungen bringen für die Gesundheit, für die Versicherten. Abgänge haben sie eben gelegentlich. Und die muss man eben dann decken. Und ein Fehler, der seit 10 Jahren immer funktioniert ist, ist, dass die Krankenkassen von Kunden sprechen. Ja? Die Versicherten sind keine Kunden der Krankenkassen. Der kann sich die gar nicht aussuchen. Ein Kunde geht von einem Geschäft ins nächste, aber er kann sich die Krankenkasse nicht aussuchen. Er ist der Souverän der Krankenkasse und sollte auch so behandelt werden und sollte auch in der Mitbestimmung da drin sein. Und dieses Wort Kunden, es wird jetzt schon langsam abgebaut, ist ein vollkommen falscher Begriff, wirkt bei den Bediensteten. Wir sind ja diejenigen, die verkaufen oder Leistung machen, und bei den Versicherten solcher, naja, als Kunde, ich habe das einfach nicht gekriegt. Also das sind schon Merkmale, an die man sich also hier also halten soll. So fürs erste Mal.
Danke, ich möchte auch im Sinne der Kunden sprechen. Ich bin kein Verfechter der Generika, das gebe ich ganz offen zu, vor allem weil die Generika-Firmen ja relativ wenig für die Innovation tun. Nichtsdestotrotz werden niedergelassene Ärzte und Kassenärzte sehr wohl in den Mangel genommen, Generika zu verschreiben.
Sie haben ganz recht, wir haben das versucht gemeinsam zu lösen, und dieses Thema wurde in meinen Augen, finde ich, sogar recht gut gelöst, dass die Kassen oder die Bezahlung der Medikamente möglichst gering oder nicht die Kostendämpfung zumindest stattfinden muss, war das Ziel. Und da hat man also auch die Ärzte Gott sei Dank nicht bedroht, sondern sich für ein Modell entschieden, dass man durch Aufklärung, wir machen seither Medikamentenzirkel, da kriegt sogar einen Bonus von der Krankenkasse für die Kollegen, die daran teilnehmen, wo man innerhalb der Kollegenschaft versucht, vernünftige Wege zu finden mit günstigeren Präparaten, mit der Motivation für den Patienten, damit er sich vielleicht doch auch einmal über ein Generikum hin traut zu nehmen, eine positive Motivation zu erreichen. Und dadurch konnten wir, wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, glaube ich, ist es europaweit an die maximal 52%, was an generischen Präparaten zu verordnen ist oder so in der Größenordnung. Und ich denke, dort sind wir jetzt. Das heißt, wir haben es also auch geschafft, ohne Bedrohung jetzt der Kollegenschaft und ohne dass irgendein Patienten etwas abhanden gekommen ist, das entsprechend zu lösen. Und sowas wünsche ich mir, dass sich die richtigen Leute zusammensetzen und einfach Wege finden, wie das so funktioniert, dass es für alle Beteiligten eine sinnvolle Zukunft gibt. Ich glaube schon daran, dass nicht unendliche Ressourcen da sind. Daher, wir können auch nicht so tun, als wäre sowieso immer und für jeden und für alles bis zum 100. Geburtstag. Das heißt aber auch, wir müssen sicherlich, wir werden in einer ethischen Diskussion nicht auskommen. Da müssen wir uns nur alle darauf einstellen. Natürlich würde im ersten Moment einmal jeder sagen, na selbstverständlich, alles für alle. Das wird einfach unfinanzierbar, weil dazu gibt es schon viel zu tolle Therapiemöglichkeiten, als dass das möglich wäre. Umgekehrt ist es für mich eine Schreckensvorstellung, wenn ich mir britische Verhältnisse vorstelle, wo ein 80-Jähriger halt keine Hüfte mehr kriegt, wurscht wie er benannt ist. Und da bin ich wieder beim Wort der individualisierten Medizin und Entscheidung. Das muss bitte ein bisschen individueller gehen, wenn ich sage, bei demjenigen, der sonst toll benannt ist, und bitte, ich habe vorgestern, glaube ich, ich habe mir nicht getraut, eine Gesundenuntersuchung abrechnen, ja, weil es beim 96-Jährigen echt peinlich ist. Aber der ist gesund. Ich habe alles andere gemacht. Es gibt 96-Jährige, da würde ich sagen, allemal. Und es gibt 72-Jährige, wo ich das Gefühl habe, da zahlt es sich nicht mehr aus. Das wird ausgesprochen schwierig zu entscheiden, wer die allerteuersten Therapien zu bekommen hat und wer nicht. Aber dass es irgendwelche Grenzen geben wird müssen, ich glaube, über das müssen wir uns auch klar sein, bei der Menge an Möglichkeiten, die sich zusätzlich ergeben haben in den letzten Jahrzehnten.
Danke. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen bei den Generika hängen bleiben. Magister Seyfried und Generika, wie befreundet seid ihr?
Ich stehe nicht an, als Jurist mit einem Mediziner über die Wirksamkeit von Generika zu diskutieren, das steht mir einfach nicht zu. Das überlasse ich den Medizinern. Was ich mitbekommen habe, ausgrund der Diskussionen, die ich mitverfolgt habe in den letzten 13 Jahren, in denen ich in der Sozialversicherung tätig bin, und auch, weil ich nicht mehr anhöre, was so Zulassung, man muss ja Zulassung und Erstattung ein bisschen unterscheiden, aber was da so kommt, ist zumindest für mein Empfinden und für das, so wie ich sie verstanden habe, eine Gleichwertigkeit dieser Produkte untereinander grundsätzlich gegeben. Wenn es im Einzelfall anders sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man das im Einzelfall natürlich mit dem Patienten abklären. Allergien, habe ich gehört, können vorkommen bei Hilfsstoffen. Das ist natürlich abzuklären und dann ist es nicht zu nehmen. Das ist egal, es soll ja nicht nachher schlechter dastehen als vorher. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Erstattungskodex oder der Sozialversicherung, dass der Patient nachher kränker ist. Also das soll es ja nicht sein. Also nur weil es billig ist, soll es nicht in den Echo kommen. Es soll auch wirken, zumindest gleich gut, im Idealfall besser.
Also es gibt zwei Aspekte bei Generika, die wichtig sind. Nummer eins ist, dass es hier sehr strikte und starke Preisregeln gibt, wenn das Patent des Originals abläuft, Generika eintreten, haben wir jetzt Preisregeln, die einmal anfangen von in Summe -65%, die gehen dann in Richtung -70% sehr rasch. Und das Interessante ist dabei, dass ab dem Eintritt der dritten Welle der Generika das Original auf den gleichen Preis senken muss. Okay? Das heißt, es gibt hier immer noch die Möglichkeit dann, wenn diese Wellen eingetreten sind, selbst für die Ärzte auch das Original, weil dementsprechend auch voll preisgesenkt zu verschreiben. Plus der zweite Aspekt, der dazu kommt, wir haben in der letzten ASVG-Änderung ein Preisband implementiert, wo wir auch gesagt haben, wir verstehen, dass es dann nach Jahren danach unter Umständen noch Preisunterschiede gibt, wo wir gesagt haben, okay, das sollte ein Preiskorridor von maximal 30% vom günstigsten oder billigsten Generikum sein, um entsprechend auch hier die Therapiefreiheit und die Entscheidungsfreiheit an den Arzt dementsprechend auch zu koppeln, unabhängig jetzt von ökonomischen Thematiken. Und das war uns auch sehr wichtig, weil wir hier auch denken, dass es wichtig ist, dass der Patient, wenn der eben das Gefühl hat, das oder jene wirkt besser oder nicht, und das muss man akzeptieren, dann ist das so. Und das ist natürlich auch schwierig, wie Sie es auch geschildert haben, wenn Sie sich dann wirklich Zeit nehmen und nicht nur die 3 oder 4 Minuten pro Patient haben, weil eben sehr viel zu tun ist, sondern eben auch überzeugen, und das Produkt ist dann entweder nicht da oder nicht lieferbar oder ein anderes, dann ist das entsprechend auch vergebene Zeit. Und wenn sich das wieder subsumiert, dann sind das doch auch Themen oder Zeit, die Sie für andere Erklärungen vielleicht auch brauchen. Und vielleicht noch einen Punkt möchte ich dazu sagen, weil Sie gesagt haben, die 70-Jährige, die eine Fraktur gehabt hat, die dann nicht einmal eine Reha bekommt. Ja, wir müssten ja viel früher anfangen, indem wir auch einmal zeigen, können wir auch was tun, dass Frakturen vermeidet werden. Ja, dass wir, und hier gibt es auch Medikamente, die das sehr stark und einwandfrei zeigen, dass es hier dazu kommt, die aber teilweise erst Zweit- oder Drittlinien gereiht sind in der Behandlung der Osteoporose. Und da geht es noch nicht einmal, ob ich die Reha bekomme oder nicht, sondern das habe ich dann eine Fraktur oder mehrere und dann die Mobilisierung, die sekundären Kosten. Und das Ganze kostet in Österreich 750 Millionen Euro. Die Medikation kostet 50 Millionen. Jetzt wäre es einmal interessant zu wissen, wenn man effektive Medikation ausbaut und vielleicht 60 Millionen investiert, ob wir dann vielleicht von den 750 auf 500 Millionen runterkommen. Das wäre die spannende Frage.
Ja, ich glaube, wir führen bei der Diskussion um Generika ja mittlerweile die absolut falsche Diskussion. Aus Kostengründen kann man diese Diskussion gar nicht mehr führen, weil, wie der Martin Munte gesagt hat, das ist jetzt alles innerhalb eines Preiskorridors von maximal 30%. In der Wirklichkeit ist der Korridor deutlich geringer und ob jetzt etwas 4 oder 5 Euro kostet, kann nicht entscheidend für das Gesundheitssystem sein. Was bei Generika aber schon wesentlich ist, durch diesen Druck immer günstiger zu werden, weil die einzige Verkaufsbotschaft, die ein Generika-Anbieter hat, ist, er ist der günstigste. Er steht in der Ökonomieliste in ihrem Verordnungsprogramm ganz oben, ist der Druck auf die Kosten der Herstellung. Und das hat mittlerweile, wie wir alle gesehen haben vor Monaten, ein äußerst ungesundes Niveau erreicht. Ja. Ich kann nicht erwarten, dass ich eine Monatstherapie mit Beipacktext, mit Schachtel, mit der Lieferkontrolle, mit allem Pipapo um 5, 4, 3, wir haben Medikamente, die kosten unter 1 Euro, zur Verfügung stellen kann. Da muss irgendwann einmal ein Niveau unterschritten werden, für die ein Kaugummihersteller seine Produkte nicht verkaufen wird. Also dieser Konkurrenzkampf ist, glaube ich, sinnvoll, weil er die Therapie verbilligt. Ich habe mir ein Beispiel angeschaut, im Jahr 2005 hat ein Cholesterinsenker 21 Euro gekostet. Das wäre nach heutig inflationsbereinigt, wären das ungefähr 28 Euro. In Wirklichkeit kostet die gleiche Tablette jetzt 4 Euro. Ja, so, dieser Kostendruck muss irgendwann einmal zu groß werden, weil wir ja auch keine Möglichkeit haben, wenn es mehrere Anbieter gibt, den Preis sinnvoll zu erhöhen. Ja, also die grundlegende Forderung wäre A, ein Mindestpreis zur Sicherung der Qualität und B, bei solchen Preisen eine Inflationsanpassung, wie bei allen anderen Produkten, das ja auch Standard ist. Und weil Sie zuerst gefragt haben, was tun Generika für die Innovation? Die tun eigentlich schon was für die Innovation, weil sie erzeugen den Druck auf die innovativen Firmen, eben innovativ zu sein. Insofern kommt den Generikern, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle zu, weil die sind der wirtschaftliche Treiber in diesem Konkurrenzkampf. Man darf den halt nur nicht in Bereiche vordringen lassen, wo er für alle im wahrsten Sinne des Wortes ungesund wird.
Magister Seifried?
Ja, zu den Generika und dem Druck auf die Ärzte. Meines Wissens enthält kein Gesamtvertrag mehr die Verpflichtung, eine bestimmte Generikaquote einzuhalten. Hintergrund ist die angesprochene Preisbildungsregel, die wir heute nicht im Detail jetzt noch diskutiert haben, die, was die Darstellung betrifft, auch sehr recht kompliziert ist. Aber hier wird immer darauf geschaut, dass die kostengünstigste Alternative zu verwenden. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich habe neulich eine Statistik gesehen der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, wo wir in einem Bereich eine sehr, sehr hohe Generikerquote hatten. Wirklich toll mit, ich glaube, 80% der auf unserer Kosten abgegebenen Packerln war generisch. Nur wir hatten die zweithöchsten Kosten für diese Gruppe, einfach weil das Generikum so viel teurer war als andere Produkte. Das ist die Preisspanne darunter, das Original war irgendwo in der Mitte, aber das Generikum, das auf unsere Kosten verschrieben wurde, war recht hoch. Ich glaube, hier ist es durchaus gerechtfertigt, als Krankenversicherungsträger zu sagen, liebe Ärzte, die Bandbreite ist recht hoch, wir schauen mit dem Preisband, dass sie kleiner wird, das trifft ja nicht alle Generika, nur bestimmte Generika, wenn eben eine bestimmte Preissenkung durchgeführt wurde, dass dieses Preisband schlagend wird, aber wenn das so funktioniert, dann sind wir natürlich alle optimistisch, dass das zu einer Reduzierung der Kosten beiträgt, ohne die Qualität der Behandlung zu reduzieren. Insofern ist auch hier ein Nutzen und ein Sinn der Generika und der Nachfolger gegeben, weil mit dem Geld, das hier lukriert wird, auch dann Innovationen wieder finanziert werden können und sollen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Dass die Preisbildung des Erstattungskodex mit, wenn man sie ganz streng lebt, mitunter zu, sagen wir mal, skurrilen Verhältnissen führt, bin ich auch bei Ihnen. Dass es aber immer noch Unternehmen gibt, die ein Produkt um weniger als einen Euro anbieten, die machen es zumindest. Ob sie es schaffen oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich weiß, es passiert, sonst wäre es nicht im ECO. Und daher glaube ich, dass die Generika schon ihre und Nachfolger generell ihre Berechtigung haben und ihren Sinn haben.
Professor Radner, bitte.
Ja, ich wollte nur sagen, ein Generikum ist ein Medikament wie jedes andere. Es liegt in der Verantwortung des Arztes, welches er verordnet. Bei der Erstverordnung ist die ganze Palette also frei. Eine Umstellung nur aus Kostengründen, die ist problematisch. Ja, die darf nicht sein, wenn kein medizinischer Effekt damit verbunden ist. Und das ist so in den Köpfen drin, das bringt man auch nicht raus aus den Ärzten. Meine Frau braucht ein blutdrucksenkendes Mittel, kommt ins Spital. Wir wissen das, ich sage ausdrücklich, das Gleiche weiter behandeln, sonst hat sie also Probleme. Der Arzt nimmt es auf, aber behandeln tut dann ein anderer, der weiß das wieder nicht. Und es steigt der Blutdruck auf 230. Die war auf der orthopädischen Abteilung, dann muss die ganze Interne das wieder runterholen. Nonsens, ja. Und dann sagt man denen, die eine Medikation, die draußen begonnen wird, im Krankenhaus, wenn man nicht wegen dieser Medikation im Krankenhaus ist, muss so beibehalten werden. Ja. Und dann sagen auch Ärzte, es tritt nicht keine Schwierigkeiten auf. Aber das merken oft die Patienten gar nicht. Das ist ein Unwohlsein, sie führen das nicht auf die Medikationsumstellung zurück. Sie haben vielleicht ein bisschen schwere Füße, führen das auch nicht zurück. Jetzt ist das Schreiben von der Apotheker kam hinausgegangen, man muss also ein Generikum wieder zurück, also ein Generikum ersetzen, weil es das andere nicht mehr gibt, weil es zu billig ist offensichtlich. Und die Leute kriegen Magenschmerzen dann darauf. Das ist an sich schon gemeldet worden. Also hier gibt es eine Fülle von Fällen, die also gar nicht wahrgenommen werden vom Patienten. Dadurch auch die Ärzte sagen, es ist eh alles das Gleiche. Aber hier gehört also der Grundsatz, verantwortlich ist der Arzt, man muss ihm das lassen. Er muss also das Medikament verordnen, das er für richtig hat. Wenn er medizinischen Grund hat, auf ein anderes auszuprobieren, dann weiß er ja, warum er es macht. Ich glaube, da gehört die Rückenstärkung der Ärzte wieder her.
Ich glaube, ich kann dem nicht ganz folgen. Ich kann dem schon folgen, aber es funktioniert in der Praxis nicht. Ich kann ein ganz klassisches Beispiel jetzt nennen in der letzten Zeit. Crestor, eine Substanz, die Cholesterin senkt, gibt jetzt Generika und es wird kein Crestor mehr bewilligt. Da können Sie anfragen, wo Sie wollen. Sie werden es, auch wenn der Patient es seit 10 Jahren hat, oder seit, wird es nicht bewilligt werden. Also da gibt es leider Gottes keine Chance.
Genau da muss man ansetzen. Das gibt es gar nicht. Wenn der Arzt sagt, dass er schon hat, er hat die Sorte schon immer gehabt, dann soll er bei Sortes auch bleiben, weil jede Umstellung, gerade in diesem Bereich, ist gesundheitsschädigend, die man nicht sofort feststellen kann. Das ist Körperverletzung. Und das ist ja gerade unsere Aufgabe mit dem und dem Wunsch, dass man hier diesen Einhalt gebietet, ja? Dass man die Ärzte überzeugt, ihr könnt das, ihr müsst das, das ist eure Therapie. Hoheit, die ihr habt, die müsst ihr wieder zurückgewinnen. Und wenn dann eine Krankenkasse das nicht genehmigt, bitte nehmen, das Originalpräparat Bescheid geben lassen. Im 40% gibt eh dann das Krankenversicherungsträger sofort nach, wenn sie nur Bescheid verlangen. Und da muss man halt dann tatsächlich einmal ausreduzieren. Wir stehen dafür gerne zur Verfügung, haben es auch schon gemacht. Dann hängt es vom Sachverständigen ab, was der sagt. Und das ist auch nicht immer ganz sicher.
Ja, eine kurze Anmerkung zu der Spitalsthematik. Man muss schon den intramoralen und den extramoralen Bereich, was den Einkauf von Medikamenten und die Finanzierung von Medikamenten betrifft, ganz streng unterscheiden. Im Spital rennt das mit den Anstaltsapotheken ja ganz anders und den Spitalslisten, die dort erstellt werden, rennt das System ganz anders als im niedergelassenen Bereich. Auf die haben wir, manche meinen leider, Länder meinen es Gott sei Dank, keinen Einfluss. Es wird sich möglicherweise mit der Zielsteuerung was ändern. Aber ja, es wird in den Krankenhäusern wahrscheinlich wesentlich mehr umgestellt und ohne wesentliche oder sagen wir mal so, mit weniger Rücksicht umgestellt als im niedergelassenen Bereich, einfach weil dort die Verfügbarkeit eine andere ist.
Nein, ich kann nur sagen, das Medikament war im Krankenhaus vorhanden, sie hat es auch erkriegt.
Ein Satz, Herr Dr. Radner. So einfach ist es nicht, dass es diese Einzelfälle gibt, dass darauf wird sogar Rücksicht genommen. Das heißt, ich bin Gott sei Dank eben nicht verpflichtet und es nimmt mir auch keiner meinen Vertrag weg, wenn ich jetzt bei Ihrer Frau das aufschreibe, was sie immer schon gehabt hat. Das sollte aber eben nicht die Regel sein, weil für gewöhnlich, und da gibt es ja auch entsprechende Studien dazu, das kommt ja auch nicht aus dem Nix, dass das auch wirklich die gleichen Substanzen enthält und bei weiß Gott wie vielen Patienten geht das auch völlig problemlos ab. Einzelfälle dürfen Gott sei Dank existieren. Unsere individualisierte Medizin ist in dem Fall okay. Es gibt immer ein paar Prozent, wo alle Kollegen berichten, dort ist es nicht umstellbar, aus welchen Gründen auch immer. Prinzipiell aber haben wir hier schon in der wissenschaftlichen Seite, in der Entwicklungsseite offensichtlich Regeln, die das schaffen, dass ich eigentlich einmal davon ausgehen kann, dass ich es ungehindert umstellen kann. Einzelfälle immer ausgenommen und Gott sei Dank müssen wir über die auch nicht drüber fahren. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Ich glaube, noch ein Aspekt ist mir noch ein bisschen wichtig in der ganzen Diskussion. Es geht natürlich nicht nur um Geld. Wir sind jetzt so viel bei Daten und bei Geld. Ganz viel in der Medizin hängt einfach davon ab, wie sich der Patient, die Patientin aufgehoben fühlt, ob sie das Gefühl haben, dass sie an der richtigen Stelle sind, ob man ihnen das Gefühl vermitteln kann, dass man einen Diagnose, einen Therapieansatz so rasch und gut wie möglich wirklich durchziehen kann. Und ich glaube, dort wird für die Zukunft ein ganz ein wichtiger Aspekt liegen, der, und da bin ich jetzt gleich bei unseren Menschen, die mit Mathematik und Daten zu tun haben, ehrlich gesagt, wie sie das messen wollen, ist mir ja völlig schleierhaft, aber wünschen würde ich es mir, weil es einfach so einen hohen Anteil im Endeffekt an der Genesung macht. Wir haben also einige Statistiken schon, beziehungsweise Studien bekommen, dass jene Patienten, die beim Hausarzt ihres Vertrauens eine Therapie beginnen, völlig wurscht jetzt, welche Diagnose und um welche Therapie wir reden, schneller und kostengünstiger wieder von ihrem Leid erlöst sind, sagen wir es einmal so, und das zum günstigsten Preis. Wenn jemand so einen Hausarzt seines Vertrauens zum Beispiel nicht hat und automatisch in irgendwelchen Ambulanzen oder wo auch immer beginnen muss, ist der Leidensweg de facto länger und teurer. Das würde ich mir jetzt wünschen, wenn wir von Daten und so Dingen reden, wenn man sowas vernünftig erhebt und dann auch entsprechend die politischen Weichen danach stellt, dann können wir uns mehr Geld ersparen in den nächsten 10 Jahren als sämtliche Kostendämpfungsmaßnahmen der Medikamente bringen würden.
Ja, danke und danke für die Überleitung. Frau Wittholm, wie geht's Ihnen?
Es geht mir prinzipiell sehr gut. Einige Dinge gibt es natürlich, die diskussionswürdig sind. Viele Dinge wünschen wir Patienten uns, und da möchte ich wirklich betonen, ein Patient ist nicht irgendwas Besonderes, sondern jeder von uns. Hier ist morgen Patient, ist heute Patient. Wir sprechen eigentlich über uns alle. Man ist als Patient, man soll vom Arzt auf einer Ebene betrachtet werden. Es soll das Gespräch zwischen Arzt und Patient so geführt werden, dass es auf einer Ebene ist und dass es auch auf der Ebene ist, sodass dass ein Verständnis des Patienten gesichert ist. Bei uns ist es ganz häufig so, dass die Patienten mit ihrer Diagnose zu uns kommen und sagen, jetzt war ich gerade beim Arzt, der hat mir zwar alles erklärt, aber ich habe nichts verstanden. Der hat gesagt, er hat keine Zeit und wieder schauen. Und wir können uns dann hinsetzen, können das ihm ausdeutschen. Da ist noch vieles an Schulung notwendig, dass man hier wirklich eine Sprache findet, die jeder Patient versteht. Das sind so ein paar Hauptprobleme. Der Patient, und das ist das Hauptziel, sollte seine Gesundheit wiederbekommen, seine Gesundheit erhalten. Und da finde ich, wird in der Gesundheitspolitik und im Gesundheitssystem viel zu wenig Wert drauf gelegt, auf die Prävention, auf die Aufklärung. Wie kann ich es verhindern, dass ich überhaupt krank werde? Da gehört die Ernährung dazu, da gehört der Lebensstil dazu, da gehört vieles dazu. Da müssen wir alle daran arbeiten, um hier aktiv zu werden und auch den Patienten dazu zu bekommen, dass er, wie Sie sagen, das das Medikament nimmt. Die Adherence muss gehoben werden, die Compliance muss gehoben werden und auch kontrolliert werden. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn jemand was verschrieben kriegt, er liest den Beipackzettel und sagt, nein, das nehme ich nicht, oder die Oma sagt dann, das darfst du nicht nehmen, das hat so und so viele Nebenwirkungen. Dann gibt es noch das Problem, das uns auch sehr am Herzen liegt, es werden nicht alle Krankheiten von der Krankenkasse auch als Krankheiten anerkannt. Das kennen wahrscheinlich viele Allergologen und viele Ärzte in dem Bereich, dass gerade allergische Reaktionen oder Unverträglichkeiten nicht anerkannt werden, die aber von der WHO als Krankheit anerkannt sind. Da ist noch vieles in Diskussion und da ist noch vieles zu machen. Und abschließend kann ich sagen, bitte versuchen wir gemeinsam einen Weg zu gehen, wo der Patient mit der Ärzteschaft auf einer Ebene sich entgegenkommt und damit der Lebensstil des Patienten erhalten oder wiedererlangt wird.
Ja, recht herzlichen Dank. Ich glaube, Sie sprechen vielen aus dem Herzen. Und ich hoffe, Ihre Wünsche kommen auch an. Die Zeit ist weit vorausgeschritten. Ich möchte mich bei allen Diskutanten recht herzlich bedanken, bei allen Vortragenden recht herzlich bedanken für diesen Abend. Ich hoffe, es ist auch für Sie gelungen und Sie können was mit nach Hause nehmen. Und wie schon eingangs erwähnt, Firma EPWI hat ein Buffet gesponsert. Bitte nutzen Sie die Chance, essen und trinken Sie etwas, und ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke.